SR Kultur. Religion und Welt.
Heute mit Matthias Alexander Schmidt. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Woche sind 15 Jahre vergangen, seit der sogenannte Missbrauchsskandal der katholischen Kirche losging, am Berliner Jesuitengymnasium Canisius-Kolleg. Ende 2009 bzw. Anfang 2010 hatten sich dort einige ehemalige Schüler bei Pater Klaus Mertes gemeldet, dem damaligen Rektor der Schule. Und sie hatten ihm mitgeteilt, dass sie dort in den 1970er und 1980er Jahren von Jesuitenpatres sexuell missbraucht worden waren. Klaus Mertes schrieb daraufhin einen Brief an 600 Ehemalige dieser Jahrgänge. Damit wollte er Ansprechbarkeit signalisieren, den Opfern danken für ihren Mut zu sprechen und dazu beitragen, das Schweigen über diese systematischen jahrelangen Übergriffe zu brechen. Der Brief gelangte an die Presse und wurde am 28. Januar 2010 unter anderem von der Berliner Morgenpost veröffentlicht. In der Folge wurden Tausende von Fällen bekannt, in denen Priester und Ordensleute sich an Kindern und Jugendlichen vergangen hatten, während die Kirche wegschaute, systematisch vertuschte und Täter schützte. Bis heute streiten Betroffene mit der römisch-katholischen Kirche um Entschädigungsfragen und drängen auf umfassende Aufarbeitung. Pater Klaus Mertes war bis zu meinem Abitur 2005 mein Latein- und Religionslehrer in Berlin. Im Sommer 2024 habe ich anlässlich seines 70. Geburtstags ein langes Interview mit ihm geführt. Heute hören Sie Ausschnitte davon. Weil wir uns so lange kennen, duzen Pater Klaus Mertes und ich einander und wir haben unter anderem ausführlich über sein Selbstverständnis als Lehrer gesprochen. Dabei lässt sich ein Zusammenhang erkennen zwischen seinen pädagogischen Überzeugungen und seiner Reaktion auf Fälle sexuellen Missbrauchs sowie seinen Umgang mit Betroffenen. Im Verhältnis zwischen SchülerInnen und LehrerInnen gefalle ihm ein biblisches Bild, sagt Mertes. LehrerInnen müssten Felsen in der Brandung sein, zum Beispiel wenn SchülerInnen mit sehr starken Emotionen an sie herantreten.
Ich erinnere mich an einen Schüler, das war Lateinunterricht, da hing die Note von einem halben Fehler ab. Da war aber eben ein halber Fehler und der versuchte mir klarzumachen, das war aber kein Fehler. Da sagte er, doch, das war ein Fehler. Und dann bin ich dabei geblieben und da bekam er eine 5. Und dann brüllte er mich an und sagte, Pater Mertes, Sie sind ein Arschloch. So. Also das ist die Brandung. Jetzt muss sich der Schüler darauf verlassen können, dass ich ihm nicht für den Rest meiner Schulzeit nachtrage, dass er dieses Wort zu mir gesagt hat. Die Brandung geht gegen den Felsen. Der Felsen muss stehen bleiben. Er muss in seiner Grundzuneigung dem Schüler gegenüber bleiben und ihm auch weiterhin gerecht gegenüber bleiben und vielleicht die Wunde, die er da jetzt getragen hat, jetzt nicht ausschlaggebend machen für sein Verhalten.
Als mehrere von Jesuiten am Canisius-Kolleg missbrauchte ehemalige Schüler sich Anfang 2010 bei Klaus Mertes melden und sich als Missbrauchsbetroffene offenbaren, trifft der Jesuit eine Entscheidung. Er kann nicht gemeinsam mit den Betroffenen den Missbrauch aufarbeiten, denn er sagt, ich stehe systemisch auf der Täterseite. Als Nachfolger meiner Vorgänger im Amt des Rektors repräsentiere ich die Täterseite und kann mich nicht mit den Opfern solidarisieren. Ich wollte zunächst von Pater Klaus Mertes wissen, wie er damals zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Wenn ehemalige Schüler zu mir kommen, kommen sie als ehemalige Schüler zu mir und sprechen mich mit meiner amtlichen Funktion an als Rektor der Schule. In dem Moment stehe ich in einer Verantwortung, die ich nicht auf die übertragen kann. Ich muss die Verantwortung für die Entscheidung treffen, die gewaltige Konsequenzen hat, auch dann für die Schule jetzt, für die Kinder und Jugendlichen jetzt, für die beklagte Institution und so weiter und so fort. Und die muss ich verantworten. Ich kann nicht die Betroffenen in die Mitverantwortung nehmen. Das ist aber genau die entscheidende Solidarität, in Anführungsstrichen, mit den Betroffenen auf einer anderen Ebene, dass ich eben ihnen gegenüber in der Verantwortung bleibe. Es gibt ja zwei ganz einfache Mittel, mit denen man das machen kann. Das machen ja die allermeisten, auch innerkirchlich, indem man sich eben gemeinsam mit den Betroffenen über die Täter empört. Und da hätte ich ja auch denen sagen können, ja, ist ganz schlimm, was ihnen widerfahren ist, ist ja auch tatsächlich schrecklich, lebenszerstörend. Und dann stelle ich mich daneben und sage, und die haben aber auch der Schule was angetan damit. Ja, und schon haben die Betroffenen niemanden mehr, den sie ansprechen können, mit ihren Forderungen, auch mit ihren Gefühlen, auch mit ihrer Wut. Und ich habe ja vorhin das Beispiel genannt von dem Schüler, der mich angebrüllt hat und gesagt hat, Pater Mertes, Sie sind ein Arschloch. Und in der Auseinandersetzung mit Betroffenen von Missbrauch komme ich ja auch auf ganz wilde Gefühle der Enttäuschung und der Wut auf die Schule, die ich repräsentiere. Und dann muss ich ja auch genauso dastehen und das zuerst einmal annehmen und nicht einfach losbrüllen und sagen, wie können Sie das war vor 30 Jahren, damit habe ich gar nichts zu tun, halten immer die Klappe, so geht das nicht, sie beleidigen mich und so, das geht ja auch nicht. Für die Fälle, in denen Betroffene dann tatsächlich auch aggressiv werden, die gibt es ja. Das gilt zwar wiederum nicht für alle Opfer, aber das ist ja so. Und die Aggression hat was mit der Verletzung, mit der Wunde zu tun. Und das ist eine Rolle, die kann ich nicht gleichzeitig den Betroffenen zumuten, dass sie die auch einnehmen. Und das, glaube ich, ist auch ein Problem bis heute, auch in der gesamten gesellschaftlichen Aufarbeitung.
Also ich stelle mir die Situation extrem herausfordernd vor. Kann man denn Täterseite irgendwie lernen? Also ich nehme an, dass du in deiner, da gibt es bestimmt vieles biografisch, was dich da irgendwie vorgeprägt hat, vorgebildet hat, wahrscheinlich auch in der jesuitischen Ausbildung, dass du dann in dem Moment zu dieser Entscheidung kommen konntest. Du hast relativ früh mal gesagt, dass Jesus auch in diesem Sinne dein Vorbild war und wurde nochmal nachgefragt, das hatte eine Journalistin dich damals gefragt und hast gesagt, mit wem soll ich mich denn sonst vergleichen? Wer soll denn sonst mein Vorbild sein? Wenn man die Bibel so oberflächlich liest, würde man doch sagen, Jesus, der ist doch auf der Opferseite.
Ja, vielleicht darf ich nur ganz kurz vorher noch was sagen, bevor wir auf Jesus kommen. Ich hatte schon ein Vorbild mit der Täterseite und das ist schon die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Ich erinnere mich eben, ich war einmal einige Wochen lang in den USA zur Begegnung mit der Second Generation von amerikanischen Juden. Ich gehöre zur Second Generation sozusagen auf der Täterseite, wenn du so willst. Und dann fragte mich mein jüdischer Gesprächspartner, wie gehst du damit um, dass dein Vater bei der Wehrmacht war? Und wie, oder sogar, wie gehst du damit um, dass dein Vater bei der Wehrmacht war und deswegen mitverantwortlich für die Morden an den Juden Europas? So, da stand ich auch stellvertretend in der Anklage, da war ich auf der Täterseite verortet. Und da gab es keine Möglichkeit zu sagen, unverschämt, um das zurückzuweisen, sondern das musste ja dann geschehen. Und man kann ja gerade am Verhältnis zwischen der deutschen Second Generation und der jüdischen Second Generation sehen, wie komplex das ist. Die einen, die Second Generation der Juden, sagt nie wieder Opfer, wir sagen nie wieder Täter und dann verstehen wir es wieder nicht. Also ich habe die Komplexität des Ganzen schon auch in der Aufarbeitung der deutschen Geschichte erlebt, als einer, der eben zu einem Volk gehört, das eben nicht eine Kollektivschuld trägt, aber eine Verantwortung für die Shoah, den großen Zivilisationsbruch der deutschen Geschichte. So, bei Jesus ist es so, Jesus ist für mich insofern ein Vorbild, als er natürlich auf der einen Seite sein Ohr den Opfern öffnet. Die Hinwendung Jesu zu den Armen und Unterdrückten ist ja eine Solidarisierung mit den Opfern. Er tritt mit ihnen sozusagen auf die Opferseite. Mich hat aber immer auch beeindruckt, dass Jesus den Sündern vergibt. Und Sünder sind ja Täter. Nun kann man aber als Opfer Tätern nicht verzeihen. Das kann man von ihnen nicht verlangen. Man kann maximal Betroffenen raten, den Punkt zu finden, an dem sie den Hass, den sie in gewisser Weise legitimer Weise empfinden, loslassen, nach diesem schönen Wort von dem Antoine Léris, dessen Frau im Bataclan von Terroristen umgebracht wurde, meinen Hass bekommt ihr nicht. Also dieses Loslassen des eigenen Hasses um seiner selbst willen. Darunter leiden ja viele Betroffene, gerade aus dem kirchlichen Raum, dass sie das Gefühl haben, die Kirche sagt ihnen, ihr müsst den Tätern vergeben. Und dann sind die Opfer daran schuld, dass es nicht zu einem Frieden kommt, weil die Opfer den Tätern nicht vergeben. Nein, aber Jesus vergibt den Sündern. Das heißt, ich sage es mal vorsichtig, in der Solidarität mit den Opfern, die bleibt, öffnet er zugleich den Tätern eine Möglichkeit, nochmal ins Leben zurückzufinden. Nicht über den großen Waschlappen, der alles beiseite schiebt, sondern schon über Gericht und Gerechtigkeit. Deswegen ist mir an der Person Jesu klar geworden, die Solidarität mit den Opfern und ihrem Leiden alleine reicht nicht, um zu einem Frieden zu kommen und zu einem Neubeginn, und zwar für beide Seiten.
Du hast ja dafür viel Ärger bekommen, für dieses sich auf die Täterseite stellen, also alle möglichen Beschimpfungen. Und es scheint doch für viele in der Kirche eine große Überforderung zu sein, diese Täterseite. Wie kommt man da hin und warum ist das so überfordernd?
Ja, ich finde es eben nicht überfordernd. In dem Moment, wo ich das annehme und sage, ich stehe in der Verantwortung, kann ich es leben. Das eigentlich Anstrengende ist, die Verantwortung ständig zurückzuweisen. Das macht müde. Viel Grund für die Erschöpfung in der Kirche besteht darin, dass man immer wieder den Versuch macht, das Thema loszuwerden. Das bedeutet nicht, dass die Verantwortung unendlich wäre. Es gibt auch Verantwortungen, wo ich mich abgrenze und sage, nein, das ist nicht meine Verantwortung. Ich musste mich gegenüber Betroffenen abgrenzen, die mich als Täter bezeichneten. Oder gegenüber Forderungen, die ich nicht erfüllen konnte. Zum Beispiel bei bestimmten Entschädigungsbeiträgen, die von uns Jesuiten verlangt wurden. Ich habe gesagt, gut, da kann ich die Schule zumachen. Das ist sehr, sehr anstrengend, die Verantwortung in ihrer Begrenztheit anzunehmen und die Begrenzung auch zu zeigen, wenn von einem mehr Verantwortung verlangt wird, als man übernehmen kann, der Sache nach.
Wenn Jesus auch auf der Täterseite steht und für die Täter
eintritt vor Gott, also wer tritt für die Sünde ein? Vor Gott, so ist es.
Und sozusagen die Sünde aus der Sünde erlöst. Auf welcher Seite muss ich mich eigentlich als ehemaliger Schüler, als Katholik oder müssen sich auch Gemeindemitglieder, die also weder auf der Täterseite sind und die auch ja sich nicht, also jedenfalls nicht legitimerweise auf die Opferseite stellen sollten, um zu sagen, die Kirche wird jetzt von den Opfern nochmal beschädigt und dadurch werden wir zu Opfern. Wo stehen wir denn oder wo steht man denn dann da eigentlich? Gibt es überhaupt zwischen Täter und Opfer irgendeine Form von Unabhängigkeit? Weil die Kirche hat ja doch ein sehr starkes Verständnis in ihrer Institution, wo man eigentlich sich nur, vielleicht auch gar nicht richtig, nur durch den Kirchenaustritt dann irgendwie davon befreien könnte, diese Frage zu stellen, auf welche Position man gehört.
Auf der einen Seite hat die Kirche ein starkes Amtsverständnis, deswegen geht es hier vor allem zuerst mal um die Amtsträger, die Verantwortung übernehmen müssen. Du bist ein ehemaliger Schüler, ich kenne ehemalige Schüler aus den 80er Jahren, die um diese Dinge wirklich nicht gewusst haben oder irgendwie, da gab es vielleicht Gerüchte und so, aber die kann ich ja nicht in die Mitverantwortung nehmen. Das geht nicht. Das Problem ist vielleicht eher, dass in dem Moment, wo die Verantwortlichen keine Verantwortung übernehmen, sie damit auch nochmal bei den ehemaligen Schülern oder auch beim Kirchenvolk einen großen Schaden anrichten. Weil das Amt steht ja schon fürs Ganze und in dem Moment, wo man die Verantwortung in der amtlichen Position nicht übernimmt, ist das auch eine Verletzung für diejenigen, die ja dazugehören. Und ganz wichtig ist ja, Opfer gehören auch zur Kirche. Ich kann nicht einfach sagen, da gibt es die Opfer und da gibt es dann die Kirche und die ganze Kirche ist Täterseite. Dann würde ich ja nicht alle Kirchenmitglieder, die auf sexualisierte Gewalt, entweder in Familie oder aber auch dann in Gemeinde und Verbänden in der Kirche oder eben auch durch Klerik erfahren haben, einfach ausgrenzen. Ich glaube, dass es für die Gemeinden oder für die ehemaligen Schüler ganz wichtig ist, eine Sache zu lernen. Das liegt im Bereich der Prävention eher, nämlich pass auf, dass du jetzt nicht anfängst, bloß im Empörungsmodus über das Schreckliche zu bleiben, sondern begreife, dass es eine Chance ist, aufmerksamer zu werden für die Symptomatik von solcher Gewalt. Und dass du den Begriff der Gewalt entbanalisierst. Denn wir stellen uns unter Gewalt immer vor, eben so eine Prügelei und wo also irgendein unschuldiger Mensch in der U-Bahn eben totgeprügelt wird und so. Dass Gewalt geschickt ist, listig, sich unter dem Anschein des Guten einschleicht, in Vertrauensbeziehungen und so weiter und so fort. Das ist ja das Eigentliche des Missbrauchs. Und dafür eine größere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und da hilft dann wieder Reflexionsfähigkeit. Also der Missbrauch ist eine Gelegenheit, die eigene Reflexionsfähigkeit in Bezug auf die eigene Anfälligkeit für Gewaltstrukturen in meiner Umwelt zu steigern. Nicht im Sinne der Selbstverdächtigung und der Selbstverunsicherung, aber im Sinne eben einer größeren Aufmerksamkeit.
Es gibt irgendwie den Eindruck, dass Prävention, also Verhinderung weiterer Taten, mehr oder weniger an der Opferseite hängen bleibt. Also die Ehrenamtlichen müssen Kurse machen, um zu verstehen, wie Täter vielleicht handeln, um das zu sehen. Die müssen Kurse machen, um vielleicht zu sehen, wie Kinder sich verhalten, wenn sie missbraucht worden sind. Müsste man nicht im Sinne der Versöhnung und der Aufarbeitung und auch gerade der Rolle derjenigen, die weder Täter noch Opfer waren, um die zu stärken, irgendwie schauen, dass man diese Täter eben nicht nur dämonisiert und ausschließt und los wird, sondern ihnen irgendwie auch hilft, nicht wieder oder erst gar nicht Täter zu werden. Wenn Jesus für die Täter da ist, dann bin ich ja auch als einfaches Gemeindemitglied, kriege ich ja auch das Gefühl, also wenn ich was Schlimmes tue, jetzt keinen Missbrauch, sondern irgendwie eine Sünde, darf ich die dann überhaupt äußern, wenn man ja eigentlich das Gefühl hat, klar, bei dem schlimmen Verbrechen Missbrauch, das hat nochmal eine ganz andere Kategorie, aber sozusagen darf man überhaupt zum Sünder werden, zum Täter werden, wenn die doch eigentlich systematisch ausgeschlossen und weggeschoben und dämonisiert werden.
Ganz richtig. Also das krasse Ausschließen, dahinter steckt ja ganz oft diese Reinigungsmetapher. Also wir müssen sozusagen die Täter rausschmeißen, dann ist die Kirche wieder rein. Das ist natürlich unter mehrererlei Rücksicht irreführend. Wir haben bei uns in unseren Institutionen das so beantwortet, indem wir sagen, das Erste, was wir finden müssen, ist Sprache. Deswegen unterscheiden wir in unseren Institutionen zwischen Grenzverletzung, Übergriff und Missbrauch. Weil ganz viel, wenn Gewalt geschieht, zum Beispiel eine Grenzverletzung, brüllen schon alle Missbrauch. Und das macht es natürlich denen, die die Grenzen verletzt haben, ganz schwierig, sich zu zeigen darin, ja, es tut mir leid, ich habe hier eine Grenze verletzt. Also wir müssen eine Atmosphäre schaffen, in der es möglich ist, Grenzverletzungen und Vergleichbares zu benennen, und zwar auch in der Ich-Aussage. Der Impuls, auf jeden Fall kein Täter zu sein, führt ja in so eine Art von Selbstgerechtigkeit, die dazu führt, dass ich gar nicht mehr wahrnehmen kann und will, an welcher Stelle ich vielleicht eben doch auch ein Grenzverletzer bin. Aber damit noch lange kein Missbrauchstäter, weil Missbrauch sind schwerste Verbrechen an Kindern und Jugendlichen, die systematisch geplant werden, und das sind ja die wenigsten bei uns. Aber sich selbst als potenzieller Täter von, ich sag mal, von Grenzverletzungen in den Blick zu nehmen, das ist doch was ganz Tiefes und Wichtiges und ein großer Beitrag zur Humanisierung einer Institution, einer Gruppe. Und dann entsteht eine Kultur, in der die Angst verloren geht, auch über das eigene Versagen und die eigenen Fehler zu sprechen. Da sind wir aber auch bei einem gesellschaftlichen Thema, wie ich meine.